Der Anlass des Aufrufs ist ja nun die angekündigte NPD-Demonstration in Hannover gegen drei Journalisten. Wie kommt es da zu dieser Demonstration, beziehungsweise was für einen Hintergrund gibt es da bezüglich auch der drei betroffenen Journalisten, vielleicht Hendrik Merker?
Der konkrete Hintergrund ist, es richtet sich ja seit gestern sogar noch gegen drei weitere Kolleginnen und Kollegen, gegen die da aufgerufen wird. Es ist jetzt, ich glaube, schon eine Gruppe von fast insgesamt 9 Personen, die da in den Aufrufen namentlich genannt werden. Der generelle Hintergrund ist natürlich, dass die Rechtsextremen konkreten Hass auf die Leute haben, weil die natürlich über ihre Straftaten berichten, über ihre Veranstaltungen. Und ganz konkret werfen die Neonazis einem Kollegen von mir eben vor, dass er ja in der Szene der ehemaligen NS-Täter noch recherchiert und da eben alte Nazis gefunden hat, die sich dann selber Straftaten vor laufender Kamera bezichtigen. Und das wird ihm jetzt sozusagen zum Vorwurf gemacht, dass er daraus dann Beiträge macht und das dann natürlich auch gesendet wird.
Herr Zörner, wie bewerten Sie dieses Mittel der Demonstration nun gegen Vertreter der Presse, gegen Journalisten?
Ja, das ist schon eine neue Stufe aus der Eskalationsleiter nach oben. Wir erleben jetzt seit einigen Jahren einen zunehmenden Anstieg von rechtsextremistischen Aktivitäten. Wir erleben eine wachsende Feindlichkeit und auch Gewalttätigkeit von Nazis gegenüber Journalistinnen und Journalisten, was ja so weit geht, dass etwa in Sachsen der Mitteldeutsche Rundfunk Reporter nur noch mit Personenschutz zu Nazi-Demonstrationen gehen lässt, wenn die darüber berichten wollen. Aber das, was da jetzt abläuft, dass eine Demonstration sich speziell gegen Journalistinnen und Journalisten richtet, dass da ein Demonstrationszug zum NDR-Landesfunk aus Hannover zieht und wahrscheinlich vor dem NDR-Gebäude auch skandieren wird, Sprechchöre skandieren wird, das ist wirklich schon eine unglaubliche Unverschämtheit, das ist eine Provokation völlig neuen Stils.
Herr Zörner hat es gerade gesagt, Angriffe auf Journalisten und Journalistinnen und Eingriffe auch in deren Privatleben sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Henrik, du bist nun Journalist unter anderem für die Zeit und da auch für den Störungsmelder und recherchierst da auch seit langem regelmäßig in der rechten Szene, hast da nun auch in den letzten Tagen wieder Berichte rausgebracht. Wie nimmst denn du das als Journalist wahr, genau diese zunehmenden Angriffe auf Journalisten und Journalistinnen aus dem rechten Milieu?
Also man kann schon ganz gut sagen, dass es da neue Eskalationsqualitäten gibt. Also das ist auch sehr unterschiedlich, wie das beispielsweise auf AfD-Demonstrationen stattfindet. Dort hat man dann halt eben ältere Leute, die durch diese Demonstration in Rage kommen und dann versuchen, einen da irgendwie anzugehen. Ich hatte das schon häufiger mal, dass dann auch teilweise alkoholisierte Personen eben aus diesen Demonstrationszügen heraus einen versuchen anzugreifen, aber eben auch jüngere Leute, die eher den Identitären dann nahestehen würden. Bei NPD-Veranstaltungen ist es eher so, dass sowas dann ja entweder direkt gezielt oder aus dem Affekt heraus passiert. Wir hatten das zum Beispiel in Ostritz, als wir in das Gelände der Neonazis reingebracht wurden von der Polizei. Ostritz ist so ein Neonazi-Festival hier in Sachsen, ein relativ großes, und wir wurden augenblicklich mit Bierbechern beworfen, einem Kollegen wurde ein Bierbecher ins Gesicht geschlagen und da kann dann auch die Polizei nur relativ wenig schützen in so einer Situation, weil das halt wirklich dann ein gezielter Angriff aus der Masse heraus auf die Gruppe von Recherchekolleginnen und Kollegen war und aber auch eben Lokaljournalisten und Journalisten.
Neben genau solchen tätigen Angriffen auf Journalisten und Journalistinnen gibt es da zunehmend auch juristische Angriffe. Kritische Journalisten und Journalistinnen werden da mit Unterlassungserklärungen überzogen, die dann auch kostenintensiv sind. Es gibt Klagen und Anzeigen. Wie sieht da die Situation für Journalisten und Journalistinnen konkret aus? Also was sind das für juristische Angriffe und was macht das mit den Journalisten und Journalistinnen, Herr Zörner?
Ja, es gibt also diese Abmahnwelle von Anwälten gegenüber Journalistinnen und Journalisten, die kritisch berichten. Das ist allerdings jetzt nicht ein typisch rechtsextremes Phänomen. Das hat auch nicht immer politische Hintergründe, sondern es gibt eine zunehmende Intoleranz in der gesamten Gesellschaft gegenüber kritischer Berichterstattung. Und von dieser Intoleranz sind natürlich auch diejenigen angesteckt, die man zu den Prominenten oder zu den Politikern, gar zu den Spitzenpolitikern zählt. Da wird immer schon gerne erstmal juristisch vorgegangen, bevor etwas veröffentlicht worden ist. Das ist eben relativ neu, dass also zum Zeitpunkt der Recherche Journalisten schon klar gemacht wird, wenn sie eine Geschichte veröffentlichen, können sie juristische Probleme bekommen. Die meisten dieser Versuche, Berichterstattung zu verhindern, halten einer juristischen Überprüfung nicht stand. Da wird viel Tamtam gemacht. Das sind Drohgebärden von Anwälten, die damit viel Geld verdienen. Aber das führt in der letzten Konsequenz dazu, dass die einen Kolleginnen und Kollegen vielleicht dann doch die Finger von einer Berichterstattung lassen. Das ist natürlich dann der ganz klare Einfluss auf Berichterstattung, auf redaktionelle Freiheit. Dass aber andere ihre Recherchen noch wasserdichter machen als bisher schon und die Geschichten, die veröffentlicht sind, dann wirklich unangreifbar sind.
Vorhin hatte es gerade Henrik Merker erwähnt, dass manchmal auch eine Polizei dann für den Schutz von Journalisten, Journalistinnen manchmal vor Ort nicht viel machen kann. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Kritik an teils polizeilichem Agieren. Ein Beispiel ist ein Fall aus dem April, als im Eisfeld in Thüringen zwei Journalisten einer Verfolgungsjagd von Neonazis ausgesetzt waren, dabei verletzt und bestohlen wurden. Zuvor hatten die Journalisten Aufnahmen vom Haus des NPD-Vize Thorsten Heise gemacht und trotz eindeutiger Identifizierungen sind die Täter noch nicht etwa verurteilt. Und da stellt sich schon die Frage, wie geschützt sich ein Journalismus, eine Presse von Polizei und Justiz so fühlt. Wie ist das für dich, Henrik?
Also bei dem konkreten Fall in Fretterode war das, ich glaube, da ist ja auch das Problem, dass jetzt der Prozess sich seit Ewigkeiten schon zieht und seit Ewigkeiten vor sich hergeschoben wird, vor 10 Monaten sollte der schon beginnen und bis heute gab es keinen ersten Prozesstag. Also die Anklage, soweit ich weiß, ist da ja schon da. Und die Ermittlungen eigentlich schon so weit beendet, dass man theoretisch da auch einen Prozess beginnen könnte. In dem Fall habe ich halt auch das Gefühl, dass da die Behörden eben anderen Verfahren dann Vorrang geben. Und ich finde, da sollte es auch ein Umdenken geben in der Gewichtung von Verfahren, weil andere Prozesse, die finden ja auch unter Umständen schneller statt. Und bei der polizeilichen Ermittlungsarbeit ist ja das Problem, dass vor Ort beispielsweise dann die Täter gar nicht direkt festgenommen und in Urhaft gesteckt wurden, zum Beispiel für diesen Angriff, sondern dann hinterher sich ja sogar noch ins Ausland absetzen konnten. Da gab es ganz konkrete Fehler aus meiner Sicht und generell ist es aber, also das Problem mit Polizei und Behörden auf Demonstrationen, dass da ganz oft rechten Strategien eben auf den Leim gegangen wird, dass die dann versuchen, den Polizisten weiszumachen, dass die Journalisten da rechtswidrig fotografieren würden, obwohl die Rechtslage halt wirklich also glasklar ist. Und die Polizisten, die wissen das aber nicht und die lassen sich dann einlullen und glauben denen dann eher als den Journalisten.
Ja, das kann ich ergänzen. Also das ist auch unsere Beobachtung, dass Journalistinnen und Journalisten bei Demonstrationen, bei rechten Aufmärschen zunehmend schutzlos sind. Dass Polizei sich, wir haben das mal in das Bild gepackt, eher um die Verkehrsregelung als um den Schutz der Pressefreiheit kümmert. Die Pressefreiheit ist ein Grundrecht, der fließende Verkehr nicht. Da besteht aus unserer Sicht sehr viel Nachholbedarf bei der Polizei und was Kollege Merker da auch völlig zu Recht anmerkt, das berichten unsere anderen Kollegen immer wieder, ist, dass die Beamten vor Ort, die Polizisten, die sich dann etwa um eine solche Demonstration zu kümmern haben, scheinbar noch nicht mal Grundkenntnisse über die Rechte von Journalistinnen und Journalisten haben, obwohl das eigentlich zur Polizeiausbildung dazugehört.
Inwiefern legt man sich da eigentlich als Journalist oder Journalistin, wenn man in der rechten Szene jahrelang recherchiert und dabei auch Angriffen, Bedrohungen ausgesetzt ist, sich eine dicke Haut zu, das weiter durchzuhalten? Oder was sind denn so Strategien, die es da gibt, diesen Drohungen und diesen Konfrontationen, vor allem auch dann vor Ort, beispielsweise bei Demonstrationen oder Veranstaltungen, wenn man damit auf dem Veranstaltungsgelände ist und recherchiert eben und berichtet, wie man damit dann umgehen kann. Wie ist das für dich, Henrik?
Also in meisten Fällen, wenn man da unter Polizeibegleitung ist, war es bisher so, also ich kann da konkret über die Neonazi-Festivals in Ostritz und Thema sprechen, dass es da eigentlich relativ unproblematisch ist, solange man sich eben in Nähe der Polizisten aufhält. Also dann ist die Hemmschwelle noch mal um einiges größer, dass da irgendwas passiert. Einer Kollegin ist es beispielsweise im Thema passiert, dass sie dann dort halt außerhalb der Sichtweite von Polizisten auch angegangen wurde von Neonazis. Also das ist immer so eine Sache, man ist eigentlich darauf angewiesen, dass da Beamte in der Nähe sind, sonst ist man dazu gar nicht in der Lage, dort wirklich sicher zu arbeiten auf so einer Veranstaltung. Und sofern keine Polizei da ist, muss man natürlich aufpassen. Also muss man sein Umfeld im Blick haben, gucken, okay, gut, welche Personen sind jetzt hier? Sind jetzt hier irgendwelche Neonazis, die man irgendwie kennt, die schon mal mit einem gesprochen haben? Weil dann hat man unter Umständen eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die dann versuchen, die da zurückzuhalten. Also diese anderen, die einen da angreifen wollen.
Erfahrungen von dem Journalisten Henrik Merker, mit dem ich im Gespräch bin. Genauso bin ich im Gespräch mit Hendrik Zörner, und zwar vom Deutschen Journalistenverband. Und unser Anlass ist, dass an diesem Samstag eine NPD-Demonstration in Hannover angekündigt ist, die sich gegen mehrere Journalisten richtet und explizit eben auch die Journalisten zum Inhalt und zum Anlass hat und damit eine weitere Eskalationsstufe in der Bedrohung von rechts gegenüber Journalisten und Journalistinnen. Nun ist vor ein paar Tagen ein Aufruf veröffentlicht worden unter dem Titel Schützt die Pressefreiheit. Diesem Aufruf hat sich der DJV angeschlossen, aber zum Beispiel auch und damit auch mitorganisierend Henrik Merker als Journalist, nebst vielen anderen Journalisten, Journalistinnen, die diesen Aufruf unterzeichnet haben. Und in diesem Aufruf wird einerseits die Situation geschildert, so wie wir sie hier auch im Gespräch schon gezeichnet haben. Und auf der anderen Seite werden in dem Aufruf mehrere Forderungen formuliert. An den Presserat, an alle demokratische Verleger und Verlegerinnen und Redaktionen und Landesmedienanstalten. Vielleicht, Herr Zörner, was erwarten Sie sich von diesen Institutionen?
Also wir erwarten uns insgesamt eine größere Sensibilität gegenüber der Bedrohung von rechts außen. Diese Bedrohung, die gibt es, die ist nicht herbeigeredet, die erfahren Journalistinnen und Journalisten tagtäglich. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, Henrik Merker ist einer von denen, die sind erfahren, die wissen, wie sie sich auf Demonstrationen zu verhalten haben, die wissen vor allem, was ihnen möglicherweise passieren kann, die sind vorsichtig und die versuchen trotzdem, ihre guten Geschichten zu machen. Es kann aber doch nicht sein, dass wir zu Demonstrationen nur noch diejenigen Journalistinnen und Journalisten schicken können, die, so wie in Bürgerkriegsregionen, über ein hohes Maß an Erfahrung über Krisenberichterstattung verfügen. Wo sind wir denn? Wir sind doch kein Polizeistaat. Also da muss verdammt viel passieren. Da ist zuallererst mal die Politik gefragt, sind aber auch die Sicherheitskräfte gefragt. Und da ist vor allem auch die Zivilgesellschaft gefragt, die, glaube ich, sehr viel deutlicher hingucken muss und viel eher ein Stoppzeichen aufstellen muss, als das bisher der Fall war.
In dem Aufruf, da werden ja auch Forderungen an demokratische Parteien und ihre Abgeordneten formuliert, dass sie Gesetze auf den Weg bringen sollen, um JournalistInnen bei ihrer Arbeit besser zu schützen. Herr Zörner, Sie haben das auch gerade angedeutet, aber in diesem Aufruf, da werden Sie alle noch konkreter. Vielleicht an Henrik Merker, was muss sich da noch juristisch konkret tun? Was für Forderungen sind da in dem Aufruf unter dem Titel Schützt die Pressefreiheit formuliert?
Also ein ganz konkretes Problem, was momentan besteht, das sind Vorfälle von sogenannten Doxing. Das ist, wenn Adressdaten zum Beispiel und persönliche Informationen über einen ins Internet gelangen durch Einzelpersonen. Momentan ist es noch möglich, solange man keine Auskunftssperre beim Einwohnermeldeamt hat, dass da eine Person relativ leicht die Adresse bekommen kann von der Behörde und das auch vollkommen legal. Da gibt es das Auskunftssperreverfahren beim Einwohnermeldeamt und das müsste für Journalistinnen und Journalisten, die ihre Arbeit nachweisen können, vereinfacht werden. Damit es möglich ist, dass die Personen sich eben schützen gegen diese Form des Outings quasi. Und das sollte auch für BloggerInnen gelten, weil Bloggerinnen und Blogger, die haben genau dasselbe Problem im Endeffekt, weil die stehen ja auch mit ihrem Namen in der Öffentlichkeit und in vielen Fällen betreiben die auch eine Art von journalistischer Arbeit. Dazu gehört dann natürlich auch eine Neuregelung der Impressumspflicht, weil im Impressum muss ja in meisten Fällen auch die Privatadresse stehen. Und da kommt man nur ganz selten drum rum. Und wenn man das aufweichen würde und da zum Beispiel eine ladungsfähige Anschrift oder dergleichen erlauben würde, wäre das schon mal einfacher, weil dann könnte man sich zum Beispiel an Presseorganisationen wenden, dort nachfragen, hier kann ich vielleicht euer Impressum bei mir mit reinsetzen, eure Adresse, damit ich darüber meine Post bekomme, damit die Privatadresse eben geschützt bleibt und die Privatwohnung.
Herr Zorner, haben Sie da noch Ergänzungen, was da es weitere Forderungen und Maßnahmen braucht, um Journalisten und Journalistinnen und die Pressefreiheit zu schützen?
Ja, ich kann das noch dahingehend ergänzen, dass all das, was Henrik Merker gerade aufgezählt hat, das hatten wir schon mal. Das ist bereits möglich gewesen in den deutschen Gesetzen, bevor dann die Terrorgesetzgebung kam, also vor dem großen Otto-Katalog, benannt nach Otto Schily, damals Bundesinnenminister. Seitdem ist es sehr viel schwieriger geworden für Journalistinnen und Journalisten, ihre Identität zu schützen. Das ist aber leider notwendig geworden. Also Impressumspflicht muss geändert werden. Es muss die Möglichkeit geben, dass man seine Adresse beim Einwohnermeldeamt sperren kann, wenn man dann einen zwölffachen Grund nachweisen kann. Das können aber all diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die im Rechtsaußenbereich recherchieren. Und das wäre schon etwas sehr, sehr Wirksames, was auch ganz schnell eintreten würde zum Schutz der betroffenen Kollegen.